Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Der Podcast mit den besonderen Tipps für dein Wochenende in Stuttgart, in der Umgebung und auf der Schwäbischen Alb. Hier findest du das Passende zum Abschalten, Kraft tanken, Spaß haben, für Bewegung und Entspannung und Tipps und Tricks, was du alles dafür brauchst. Wir sind Susi und Frank Reise, deine Hosts für diese Podcast-Episode und wünschen dir viel Spaß beim Reinhören und später beim Aufstöbern des Besonderen. Nachdem wir in der letzten Podcast-Episode ausführlich über das Wandern auf Donauwellen gesprochen haben, geht's jetzt in der 189. Episode des Heimatverliebt-Podcasts um die kulinarische Donauwelle. Und als langjähriger Podcast-Hörer weißt du auch Bescheid, wenn es bei uns um Rezepte und Kulinarik geht, dann kommt nur einer ins Spiel, der uns da helfen kann, nämlich
der Kochschwabe.
Und darum sagen wir, hallo Jens, schön, dass du mal wieder da bist bei uns.
Ja, hallo zusammen. Wie lange ist denn her seit dem letzten Rezept?
Ja, 8 Monate. Ich habe geguckt, ja. Ofenschlupfer haben wir gemacht.
8 Monate.
Krass, ne?
Krass. Ja. Und wisst ihr was? Seitdem habe ich keinen Ofenschlupfer mehr gehabt. Ist das peinlich?
Aber heute soll es ja nicht um Ofenschlupfer gehen, sondern um die Donauwelle. Und wir haben im Vorfeld auch ein bisschen versucht herauszufinden, warum die Donauwelle Donauwelle heißt und wo es herkommt. Wir haben leider nichts Schlaues gefunden. Also wenn jemand jetzt Bescheid weiß, der kann uns gerne mal eine Nachricht schreiben. Wir sind über jeglichen Hinweis dankbar. Wir können das natürlich das von der Form erklären. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Und warum wir ausgerechnet jetzt über dieses Rezept sprechen, das verraten wir auch am Ende von der Podcast-Episode. Aber jetzt soll es erstmal darum gehen, wie macht man eine gute, leckere Donauwelle selber? Also, the stage is yours.
Ja, dann schieße ich gerade mal los, wobei ich dieses Mal ein bisschen anders vorgehe. Normalerweise nenne ich ja erstmal alle Zutaten und dann sage ich euch, wie es geht und am Schluss nur ein paar Tipps. Aber die Zutatenliste, die ist echt elendslang. Da macht es jetzt keinen Sinn, die komplett vorzulesen. Da seid ihr vor der Zubereitung schon eingeschlafen und ihr könnt es auch auf der Seite nachlesen, sowohl bei der Susi und beim Frank oder auch bei mir. Und wie gesagt, deshalb würde ich einfach direkt in die Zubereitung startet, dann nenne ich die Mengen dann sowieso nochmal. Aber so vom Grundsatz her besteht so eine Donauwelle erstmal aus einem normalen Rührteigboden, würde ich jetzt mal sagen, was ja schon ein bisschen in die Richtung Biskuit geht. Ich muss gestehen, so oder pro bin ich da jetzt auch nicht, was da die großen Unterschiede sind. Man rührt es halt zusammen. Macht zwei verschiedene Farben auf dem Blech und bestückt es am Schluss mit Kirsche, aber da dazu später mehr. Auf den Boden kommt später noch eine Creme. Da kann man jetzt natürlich eine ganz mächtige Buttercreme drauf machen oder wie jetzt in unserem Fall das Ganze nur ein bisschen, ich nenne es mal Strecker mit einem Vanillepudding, was das Ganze ein bisschen leichter macht, wobei so richtig leicht ist dann auch nicht. Die hat schon ganz schön in sich, die Donauwelle. Ja, und oben drauf kommt dann ein Schokoguss. So zu den 3 Steps. Und anfangen tut man eben mit dem Boden. Und dazu fettet man erstmal eine Fettpfanne, also das etwas höhere Blech vom Backofen aus und heizt den Backofen vor. Den heizen wir auf 150 Grad Umluft. Man kann aber auch 175 Grad Ober- und Unterhitze machen. Aber bei Umluft wird er einfach gleichmäßiger, weil er halt wirklich große Fläche darstellt. Währenddessen kann man dann auch schon mal ein ganzes Glas Kirschen abtropfen lassen. Und wie gesagt, wenn man die gut abtropft, matscht der Boden später halt auch nicht so durch. Also das ist schon sehr wichtig, dass man die ganz am Anfang abtropfen lässt. Anschließend wird 250 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz cremig weiß gerührt. Cremig weiß in dem Fall einfach, ja, was heißt cremig weiß? Cremig weiß heißt einfach so lang rühren, bis die Butter, der Zucker und so weiter irgendwann mal von diesem eher gelblich-beige, je nach Butterfarbe halt, eher in das Weißliche übergeht. Das bedeutet dann einfach, dass die Zutaten sehr gut miteinander verbunden sind und auch richtig schön Luft eingeschlagen ist. Das braucht man halt auch bei dem Boden, weil der ja viel mechanisch eingeschlagene Luft braucht, damit er nachher schön fluffig bleibt. Wenn das geschafft ist, werden 5 Eier einzeln untergerührt. Einzeln deshalb, weil wenn man alle Eier gleichzeitig reinkippen würde, einfach keine homogene Masse entsteht, sondern das Ganze sich erstmal komplett voneinander trennt, wenn man es unterrührt und dann anschließend sehr schwierig ist, da wieder Homogenität reinzukriegen. Und da habe ich auch so einen kleinen Pro-Tipp. Ihr merkt, ich komme jetzt schon ein bisschen mit den Tipps, aber das passt ganz gut. mir nehme ich den Kuchen vor kurzem nochmal gebacken, um einfach nochmal in den Donauwelle-Mut zu kommen. Und da haben die Kinder, muss ich sagen, den Kuchen fast komplett alleine gemacht. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr stolz drauf. Und ihr kennt es ja selber von euch, wenn ihr Eier aufschlagt. Und bei Kindern ist das natürlich wahrscheinlich nur ein größeres Risiko, dass vielleicht auch mal eine Schale mit drin landet. Und da jetzt den Pro-Tipp an euch. Schlagt das Ei einfach einzeln in eine Tasse. Und wenn da alles gut ging, das Ei, was sich in der Tasse befindet, anschließend ja, zur Kuchenmasse. Zweiter Vorteil, wenn das Ei schlecht sein sollte, dann kann man das direkt in den Müll befördern und hat nicht komplett die Masse versaut, weil wenn mal ein schlechtes Ei in der Masse ist, das wieder rauszukriegen, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, einzelnes Ei in eine Tasse aufschlagen, drin rieche, ob alles gut ist, wenn alles gut ist, in die Buttermasse und dann einzeln einrühren. Mit einzeln einrühren meine ich einfach so 20, 30 Sekunden auf ja, mittel- bis hoher Stufe im Rührgerät rühren, bis das Ei wirklich komplett in die Masse eingearbeitet ist. Und das macht man dann mit alle 5 Eier. Und dann hat man hoffentlich eine richtig schöne, fluffige Butter, Eier, Zuckermasse, die nicht so aussieht, als ob sie gerade geronnen wäre, als ob sie sich voneinander trennt. Das sollte alles beieinander bleiben. Da spielt auch Temperatur ein bisschen Rolle. Also man sollte nicht gerade kalte Eier in eine warme Butter rühren oder andersrum. Deshalb alles erstmal auf Zimmertemperatur bringen. Das ist bei so einem Teig auch ganz wichtig. Im Übrigen bei allen Biskuitteige oder Rührteige. Das ist auch wieder so ein Tipp, den man eigentlich echt beherzigen sollte, weil sonst hat man nicht viel Spaß dabei. Rührkuchen hört sich immer so einfach an, aber wenn man mal merkt, was man alles falsch machen kann, merkt man auch, wie hilfreich die Tipps dann sind, wenn man sie umsetzt. Gut, bei der Butter habe ich vorher ganz vergessen zu sagen, dass man eine weiche Butter nimmt, also die wirklich vorher schon lang genug aus dem Backofen, sage ich, aus dem Kühlschrank nehmen. Und das Gleiche gilt natürlich für die Eier. Dass einfach alles auf Zimmertemperatur ist. Bei der Butter ist es aber jetzt nicht nur wegen der Temperatur so, damit einfach alles die gleiche Temperatur hat, sondern wenn die weich ist, dann lässt sie sich natürlich logischerweise viel besser cremig schlagen, wie wenn sie nur bockelhart war. Haben wir diese Creme aufgeschlagen, dann können wir uns ums Mehl kümmern. Und zwar nehmen wir da einfach mal 350 Gramm Mehl und ein ganzes Päckchen Backpulver und vermischen das Ganze erstmal miteinander. Und dann mischen wir das unter die Buttermasse. Da aber darauf achte, dass man es nicht mehr so richtig mit hoher Geschwindigkeit unterschlägt, sondern eher vorsichtig unterhebt. So, das war jetzt gerade meine Hand. Und
du willst dann es hat aufzeigen, wie man das macht, das Unterheben.
Ja, genau. Ja. Also ihr könnt euch vorstellen, wie ich hier gerade rumfuchtel und virtuell den Teig für euch rühre. Donauwelle gibt es noch, aber keine. Die müsst ihr schon selber machen. Gut, also damit haben wir jetzt im Endeffekt den Grundteig. Und jetzt muss man sich ja fragen, wie kriegt man da zwei Farben rein? Aber das ist ganz einfach, weil die eine Hälfte vom Teig, die streicht man einfach auf die Fettpfanne. Da jetzt auch der nächste Tipp. Ich war so schlau und dachte, die Fettpfanne ausbuttern und dann noch einmählen, ist ja mit Sicherheit voll cool. Es war aber am Schluss gar nicht so cool, weil dadurch, dass der Teig sehr flach wird und an für sich auch ein bisschen fester ist als jetzt so ein ganz normaler Rührkuchenteig, den man in eine Springform kippt, hat sich der beim Reinstreichen schon wieder gelöst. Also das, was ich eigentlich bezwecken wollte, dass es nach dem Backen sich besser löst durch das Mehl, beziehungsweise in meinem Fall war es Paniermehl, da ging halt der Schuss so weit nach hinten los, dass es nicht mehr richtig reinstreichen konnte. Also falls jemand auf die Idee kommt und denkt, also man hat schon immer ausbuttert und man hat schon immer mit Semmelbrösel oder mit Mehl ausgestäubt, Finger weg. Da schneidet ihr euch in dem Fall komplett den Finger. Deshalb am besten echt einfach nur ausfetten. Ich weiß nicht, ob es auch ohne komplett ausfetten funktioniert. Also Neistreicher natürlich auf jeden Fall. Ob er sich am Schluss gut lösen lässt, das müsst ihr selber probieren. Da übernehme ich gar keine Verantwortung. Aber ihr könnt es gern irgendwo unter Kommentare schreibe, wo auch immer ihr das Rezept entdeckt und Susi, Frank oder mich freut sich bestimmt über weitere Tipps von euch.
Wenn sich eine nicht lösen lässt, dann ist das der Fail of the Day.
Ja, oder na, musst halt der ganze Kuchen auf einmal essen.
Genau. Das ist dann auch Freude des Tages für denjenigen.
Hat doch alles. Yin-Yang, oder? Für und wieder. Apropos Yin-Yang, das passt gerade ganz gut. Wie gesagt, die eine Hälfte haben wir jetzt drin, das wäre die helle Seite. Und um die dunkle Seite, die kümmern wir uns jetzt. Und zwar packen wir einfach in den Grundteig, also in die andere Hälfte, noch 15 Gramm Kakao. Und da schon wieder ein Tipp, also weil der Kakao ja erst einmal eher Flüssigkeit für sich beansprucht aus dem Teig, sollte man da noch ein bisschen Milch dazugeben, damit das wieder ausgeglichen wird. Sonst hat man nämlich im weißen Teil eher saftige Schicht und im dunklen Teil dann eher die trockene bis furztrockene Schicht. Das will man vermeiden und deshalb kann man da noch ein bisschen Milch dazugeben. Ich rate da jetzt einfach mal so zu 2 bis 3 Esslöffel Milch auf die 15 Gramm Kakao. Genau, das rührt man unter, bis der Teig komplett dunkel ist. Da natürlich auch wieder vorsichtig. Natürlich muss man da schon ein bisschen mit dem Rührgerät arbeiten, damit das Ganze homogen wird, also farblich homogen. Aber man muss halt aufpassen, dass man den Teig nicht wieder totschlägt. Ja, da hat man vorher mit viel Mühe Luftblase eingeschlagen und die jetzt wieder kaputt zu machen, wäre nicht so toll. Das bezahlt man am Schluss wirklich mit der Fluffigkeit oder mit der nicht vorhandenen Fluffigkeit von dem Teig. Und die Masse, die streicht man dann quasi auf die helle Masse. Dann hat man 2 Schichten direkt übereinander in dem Blech. Und jetzt kommen die Kirsche zum Einsatz. Die abgetropfte Kirsche, die verteilt man einfach ganz gleichmäßig auf den Teig und gibt den dann in den vorgeheizten Ofen für circa 30 Minuten. Und dann ist der auch fertig. Und das Coole ist, dabei steigt zum einen der Teig nach oben, ja, durch die eingearbeitete Luftbläsle und durch das Backpulver als Unterstützung. Und gleichzeitig sinken die Kirsche aber durch ihr Eigengewicht ein bisschen runter. Und dadurch sind die im Endeffekt fast umschlossen vom Teig. Also oberflächlich natürlich nicht. So weit sinken sie nicht ein, aber die sind im Endeffekt am Schluss, die Oberseite von der Kirsche ist plan mit der Oberseite vom Teig. Und wenn man später die ganze Donauwelle anschneidet, dann sieht man auch, dass es so richtige Berge und Täler in der Donauwelle hat, weil die Kirsche eben ja, an der Stelle einsinkt und an der Stelle, wo keine Kirsche ist, eben der Teig sich sehr gut nach oben ausdehnen kann. Und dadurch hat man schon allein darin im Teig so eine leichte Welleform. So, jetzt haben wir es geschafft. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile länger geredet, wie die Zubereitung überhaupt dauern würde. Aber sei es drum. Ich meine, dafür machen wir das Ganze ja.
Kurze Zwischenfrage. Was für ein Mehl nimmst du denn?
Das ist wahrscheinlich ein Streitpunkt. Weil die eingeschworene Hausfrau, die schon immer auf 405er nimmt, die wird sagen, ich mache mir meine Kuchen mit 405. Was willst du jetzt mit deinem Mehl? Aber ich muss sagen, wir haben bei uns nur noch 550er im Einsatz. Also alles, was wir normalerweise oder was wir früher mit 405er gemacht haben, Weizenmehl, machen wir mit 550er. Ich weiß, das ist ein Brötchenmehl, aber das hat so tolle Eigenschaften, das funktioniert auch beim Kuchen super.
Und Weizen natürlich, also, ne? Oder?
Weizen 55, ja. Mit Dinkelmehl würde aber auch gut funktionieren. Weil du hast ja, also ohne da jetzt einen zu großen Exkurs zu machen, bei einem Brot- oder Brötchenteig muss man mit Dinkelmehl natürlich aufpassen, also bei einem Hefeteig, weil der durch das viele Gluten in Dinkel sehr schnell überknetet wird und auch ziemlich schnell austrocknet. Da muss man dann mit ein paar Kniffe arbeiten, dass der trotzdem toll wird. Bei so einem Rührteig ist es meiner Meinung nach egal, ob man jetzt Dinkelmehl 630 nimmt oder Weizen 550 oder 405. Endergebnis wird kein riesen Unterschied machen.
Okay.
Gut. Ja, jetzt kommt es zum Zweitbesten in der Donauwelle. Das ist die Creme. Und wie schon gesagt, da kann man jetzt im Endeffekt so eine richtig feste, so richtig schwere Buttercreme machen. Ja, so wie man es schon immer gemacht hat. Oder man macht es ein bisschen fluffiger und bringt nur ein bisschen Vanillenote rein. Und genau das machen wir jetzt. Wir kochen im Endeffekt nämlich einfach erstmal einen Pudding, aber mit ein bisschen weniger Zucker. Wobei, so wenig ist es eigentlich gar nicht. Na egal. Also jedenfalls ist in unserem Pudding ein Päckchen Puddingpulver, Vanille, 50 Gramm Zucker und das Ganze verrühren wir mit ein bisschen Milch zu so einer ja, Puddingmilch, die man später unter die kochende Milch rührt. Und danach kochen wir eben die Milch auf, 500 Milliliter. Und sobald die kocht, rühren wir eben dieses Puddinggemisch ein, kurz auf und lasse es so circa eine Minute weiter köcheln, damit es einfach richtig schön abbindet und fester wird. So mit Pudding halt. Aber, da auch ein Tipp, ich habe das schon öfters gemacht, da werde ich jetzt aber vielleicht auch gelüncht dafür, dieses erst Puddingpulver mit ein bisschen Milch und Zucker aufrühren, finde ich eigentlich schon fast wieder überflüssig. Erstens macht man da unnötig Geschirr dreckig. Zweitens hängt nachher nur die Hälfte von dem Gemisch irgendwo in der Tasse, die man zum Anrühren benutzt hat. Und drittens funktioniert es eigentlich, so wie ich es jetzt gleich vorstelle, auch ganz gut. Und zwar, ich bin schon oft hergegangen, ich habe einfach das ganze Päckle Puddingpulver samt Zucker in den kalten Liter Milch gerührt, einfach homogen verrührt, so dass keine Klümpchen entsteht und habe das Ganze komplett aufkochen lassen. Funktioniert genauso.
Ist schon mal ein guter Tipp, finde ich.
Ja, ja. Spart Geschirr, spart Zeit. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, nee, das muss man genau so machen. Erst anrühren, dran reinkippen. Dann lasse ich mich da gern vom Gegenteil überzeugen. Aber in so einem Kuchen zumindest kein Unterschied. Bei einem normalen Pudding eigentlich auch nicht. Ich habe noch nie was festgestellt.
Deine Kinder war es auch egal.
Sagen wir so, da wo wir zusammen gemacht haben, da haben wir ganz klassisch gemacht, mit erst anrühren und dann reinkippen. Weil ich es einfach genauso machen wollte, wie ich es im Rezept beschrieben habe. Weil im Rezept ist einfach so beschrieben, dass man erst das anrührt und dann reinkippt in die kochende Milch. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist echt kopfweh gesprungen. Müssen wir einfach nochmal ausprobieren. Und wie gesagt, bei dem Rezept habe ich es jetzt nicht ausprobiert, aber ich habe es schon oft gemacht. Also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt übrige Kirschsaft habe, beim, keine Ahnung, Milchreis mit Kirschkompott zum Beispiel. Da nimmst du auch Glas Kirsche, lässt sie abtropfen, rührst in die in den kalten Kirschsaft schon mal ein bisschen Speisestärke, ein bisschen Zucker, lässt alles aufkochen, bindest es ab zur dickflüssige Soße und kippst am Schluss wieder die Kirsche dazu. Hast ja ein wunderbares Kompott. Ist ja im Endeffekt das Gleiche. Puddingpulver ist ja nichts anderes als Speisestärke und Aroma mit was weiß ich was, wenn man es nicht selber macht.
Ein halber Chemiker.
Ja, da muss ein halber Chemiker sein. Wenn du verstehen willst, was in den Päckle alles drin ist. Aber gut, das ist jetzt heute nicht das Thema. Wir haben den Pudding. So, jetzt ist der Pudding heiß und heißer Pudding macht sich in so einer Buttercreme nicht so toll, weil dann ist die Buttercreme, also die Butter, die man mühevoll aufschlägt, ja, nachher nur noch flüssig. Deshalb lassen wir den Pudding erstmal abkühlen. Und wer es kennt, so ein Pudding, der zieht ja auch ganz schnell mal eine Haut. Ich meine, wenn man Pudding isst, ich mag die Haut, genial. Aber in so einem Kuchen, in so einer Creme, nachher aufgeschlagen, lauter so Hautfetzele drin, macht nicht so viel Sinn. Deshalb füllen wir den Pudding erstmal aus dem heißen Topf in eine kalte Schüssel und bedecken das Ganze mit Frischhaltefolie und stellen es irgendwo hin, wo es einfach ein bisschen abkühlen kann. Also wirklich auf eine Temperatur, wo eine Butter nachher nicht sofort wieder wegschmilzt. Wenn man jetzt viele Helfer da hat, kann man auf die Frischhaltefolie verzichten und einfach jemanden so lange rühren lassen, damit keine Haut entsteht, bis man eben mit dem anderen Zeugs fertig ist. Und zwar muss man nämlich im nächsten Schritt 250 Gramm Butter mit dem Handrührgerät cremig schlagen. Wirklich cremig schlagen, bis sie richtig, richtig cremig ist. Und das kann auch mal gute 15 Minuten dauern. So, ist die cremig geschlagen, dann können wir den Pudding kurz nochmal durchrühren. Es sei denn, es hat jemand durchgerührt bis dahin. Und dann löffelweise unterrühren. Das heißt, wirklich kalter Pudding mit dem Handrührgerät löffelweise unter die Butter schlagen, damit es einfach am Schluss wieder eine homogene Creme gibt und sich die unterschiedlichen Zutaten nicht voneinander trennen. Und wie vorher schon angesprochen, würde man das eben mit dem heißen Pudding machen, dann hätten wir am Schluss keine Creme, dann hätten wir wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwas richtig Flüssiges, was man einfach nicht haben wollen. Diese Creme, wenn die mal fertig geschlagen ist, streichen wir direkt auf den Kuchen und stellen sie dann so circa 4 Stunden im Kühlschrank oder irgendwo, wo es halt kühl ist. Und ihr merkt schon, bis hierhin könnte man theoretisch alles schon am Vortag machen, weil ob jetzt der Kuchen 4 Stunden kalt gestellt wird oder über die komplette Nacht, ist ja gerade kopfig gesprungen. Draufstreichen würde ich die Creme im Übrigen und auch vorher schon den Teig mit so einer Streichpalette. Oder wie man auch immer sagt, ich sage immer Streichpalette dazu. Also das ist so ein langes Metallstück, mit dem man einfach so Cremes auf Oberfläche streichen kann. Ich schätze mal, ihr wisst, von was ich rede. Mhm. Genau. Und zum Schluss kommt eben der Schokoguss oben drauf. Wie gesagt, entweder 4 Stunden später oder eben am nächsten Tag. Wichtig ist halt, dass der Kuchen abgekühlt ist, weil die Creme an sich dann auch aushärtet. Und es ist wichtig, wenn man die Schoko cremt oder den Schokoguss drauf streicht, weil sonst wird sich das alles komplett miteinander vermischen. Das wollen wir nicht. Da hat man keinen Spaß dabei. Also wirklich Geduld zeigen und das Ding abkühlen lassen. Und beim Schokokuss gehen wir her, nehmen 300 Gramm Kuvertüre, hacken sie grob, vermischen sie mit 30 Gramm Butter in der Schüssel und lasse das Ganze über dem heißen Wasserbad schmelzen. Und dann gehen wir her und verstreichen diesen Schokokuss auf der Creme. Aber Vorsicht, auch hier, wenn die zu heiß ist, dann schmilzt natürlich die Buttercreme oberflächlich wieder so schnell an, dass man es am Schluss vermischt. Und dann hat man halt erstens die zwei Schichten miteinander vermischt. Und ich schätze mal, dass die dunkle Schokolade dann einfach wieder viel zu hell wird, wenn man das verstreicht. Und das wollen wir alles nicht. Deshalb muss man die auch ein bisschen abkühlen lassen. Aber diesen Schokokuss, den sollte man so, ich sag mal, 15 Minuten abkühlen lassen, aber auch nicht zu lang, sonst lässt er sich ja wieder nicht verstreichen. Da sind wir wieder an dem Punkt. Eigentlich ein ganz simpler Kuchen, aber man kann ziemlich viel falsch machen. Gut, ich sag mal, von der Konsistenz her soll der Schokokuss halt, ja, nicht mehr so richtig flüssig sein. Er sollte, wenn man jetzt einen Löffel nimmt, schon noch gut abtropfen, aber auch nicht irgendwie mühevoll mit dem Finger vom Löffel gestrichen werden müsse. Also sollte schon noch leicht flüssig sein. Ich denke mal, dadurch, dass es wirklich nur auf die Temperatur ankommt, kann man auch mit dem Finger ein bisschen testen, wie heiß die Schokolade noch ist. Ich denke mal, das ist auch eine ganz gute Methode, um das rauszufinden. Aber wie gesagt, wir sind ja jetzt gerade beim Draufstreichen. Wir streichen das Ganze drauf und jetzt kommen die nächste Welle. Und ganz ehrlich, das war bis vor kurzem noch die Donauwelle, die ich mit der Donauwelle assoziiert habe. Die Welle im Teig selber, die habe ich so gar nicht wahrgenommen. Und die klassische, ja, Donauwelle, die man dann in die Schokolade streicht, die streicht man mit einem sogenannten Tortenkamm rein. Wenn die Schokolade gleichmäßig verteilt ist, nimmt man dann diesen Tortenkamm und zieht über den Kuchen und macht beim Drüberziehen leichte Seitwärtsbewegungen und dadurch entstehen automatisch Wellen. Und wer sich jetzt fragt, was ein Tortenkamm ist, im Endeffekt ist das nichts anderes als so eine Teigkarte, mit dem man Teig absticht. Und auf der geraden Seite hat es halt ein Zickzackmuster drin. Und ich muss zugeben, ich habe so ein Teil selber noch nicht lange im Haushalt. Ich habe es mir dann irgendwann mal zugelegt. Und als ich vor, was weiß ich wann, mal die Donauwelle das erste Mal gemacht habe, stand ich echt wieder Ochs vorm Berg und dachte, scheiße, woher kriegst du jetzt auf die Schnelle so einen Tortenkamm? Und dann habe ich einfach Folgendes gemacht, da kommt jetzt der nächste Pro-Tipp. Ich habe ein Blatt Papier einlaminiert und habe da Zacke reingeschnitten. Sprich, Tortenkamm einfach selber bastelt. Jetzt können wir natürlich sagen, oh, Kochschwabe wieder über 10 Ecke denkt, nimm doch einfach irgendwas anderes aus Kunststoff oder so. Oder, keine Ahnung, eine starke Karton und schneid dort eine Ecke rein. Ja klar, kann man genauso machen. Ja, erwischt. Aber einlaminiert kann man es halt abwischen und wiederverwenden. Ist die billigste Variante, sich einen Tortenkamm zuzulegen. Vorausgesetzt, man hat ein Laminiergerät. So, jetzt haben wir Welle drin. Jetzt haben wir ja immer noch relativ flüssige Schokolade auf dem ganzen abkühlten Kuchen. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich nochmal abkühlen, weil beim Anschnitt sollte natürlich die Schokolade am Schluss nicht davonlaufen, sondern richtig schön stehen bleiben. Und dazu stellen wir das Ganze nochmal eine Stunde kühl und können es dann endlich genießen. Wer sich schon gefragt hat, wie lange das Ganze dauert, ich habe es mal so grob überschlagen. Man kann es ja auch nie so genau sagen, weil teilweise kann man Sachen parallelisieren. Ja, wenn man es alleine macht, ist man nicht so schnell, wie wenn man zwei Kinder dabei hat, die helfen. Wobei, da muss ich jetzt zurückrudern. Wenn Kinder nicht helfen, kann es auch mal dreimal so lange dauern. Aber ich meine, dafür macht man es ja, weil es macht sehr viel Spaß zusammen mit den Kindern. Gut, grob überschlagen, ich sage mal 5,5 Stunden inklusive Kühler. Hört sich lang an, aber ich sage mal, die eigentliche Arbeitszeit zusammen mit Vorbereitung und so, da sind wir mit gute 1,5 Stunden dabei und das kann sich bei so einem Kuchen eigentlich sehen lassen. Man braucht halt viel Geduld für Kühlung, die muss man mitbringen. Aber wie gesagt, wenn man gewisse Teile am Vortag macht und brecht, dann am nächsten Morgen, dann kann man im Endeffekt samstags anfangen und heute sonntags ohne viel Stress eine wunderbare Donauwelle, die man seine Gäste kredenzen kann. So, habe ich fertig.
Wunderbar. Ich habe jetzt gerade mal parallel geschaut. Wir sprechen jetzt hier über die Donauwelle als Kuchen, weil wir ja auch über die Donauwelle als Wanderweg gesprochen haben. Und das Eichfelsenpanorama, also die Wanderung Eichfelsenpanorama, dauert ungefähr genauso lange, wie es dauert, eine Donauwelle herzustellen.
Gut.
Und was nämlich auch noch witzig ist bei den Wanderungen, ist, dass sie ja vom Kalorienbedarf her in Donauwellenstücken angegeben werden. Wie viele Stücke gibt deine Donauwelle jetzt mit dem Rezept, was du uns jetzt gerade vorgestellt hast?
25. Und ich glaube, das sind dann, also auf dem Blech einfach 5x5.
Also wenn man so mit 5 Leuten gewandert ist, kann man sozusagen das ganze Blech verdrücken. Oder man muss ja halt 5-mal wandern, dann kann man es alleine essen. Weil eine Wanderung wird in 5 Donauwellenstücken angegeben.
Eine Wanderung in 5 Donauwellenstücke, okay.
Das lohnt sich schon, oder?
Ja, also ich habe jetzt die Kalorien habe ich mal ausgerechnet gehabt. Da hätte ich jetzt ein Stück, und das ist wirklich nicht groß, 330 Kilokalorien. Das ist ordentlicher Tobak. Aber gut, mal 5 sind wir bei 1600 ungefähr. Ja. Ja, das kriegt man auch mal wegwandert. Ja.
Die Wanderung hat 14 Kilometer, also sagen wir pro Kilometer 100 Kalorien.
Ja, passt einigermaßen zusammen. He? Aber noch immer noch gar kein Weizen getrunken.
Ja, Donauwelle und Weizen, schmeckt es? Na.
Nö, muss halt hinterher.
Oder vorher.
Oder vorher.
Oder unterwegs. Egal, wie dem auch sei. Vielen Dank für dieses Rezept. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe jetzt gerade richtig Lust, mich in die Küche zu stellen. Werde ich jetzt aber nicht machen, sondern verraten, was man denn alternativ tun kann, wenn man selber da jetzt entweder keine Lust hat oder kein Talent oder keine Zeit. Denn in den nächsten Wochen gibt es was Großartiges in der Region vom Donaubergland, also in der KW 19 und KW 20. Da gibt es die Donauwellen-Aktionswochen. Da machen ungefähr 50 Bäckereien mit, von den Bäckereiinnungen Tuttlingen, Rottweil und Sigmaringen. Und die verkaufen natürlich Donauwelle. Aber nicht nur das, sondern in diesen Bäckereien kann man dann auch für Deutschlands schönsten Wanderweg abstimmen. Nämlich für das Eichfelsen-Panorama, für die Donauwellenwanderung, warum wir hier eigentlich über das Ganze überhaupt reden. Denn wir wollen ja, dass eine Donauwelle stellvertretend für alle Donauwellen und für den Kuchen zu Deutschlands schönsten Wanderweg gekürt werden im Jahr 2022. Und ein paar von diesen Bäckereien, die da mitmachen, sind
zum Beispiel die Bäckerei Link in Drossingen, die Bäckerei Schneckeburger in Tuttlingen und Umgebung, die Bäckerei Heinz in Nendingen, die Bäckerei Wölki in Neuhaus ob Eck und die Bäckerei Büchle in Speichingen, die Bäckerei Hörmle in Irndorf und Friedingen und die Bäckerei Buschle in Mülheim zum Beispiel und die Bäckerei Licht in Balkheim und noch viele andere mehr.
Und wer nicht in diesen Aktionswochen zu einer von diesen Bäckereien gehen möchte, der kann natürlich auch online abstimmen für Deutschlands schönsten Wanderweg. Und wer auf so einem Wanderweg unterwegs ist, der findet sicherlich auch eine Möglichkeit, um einzukehren. Also gerade auf dem Eichfelsen-Panorama kann man in der Burg Wildenstein einkehren oder auch im Café Drahtesel in Beuron und kann dort sich ein schönes Stück Donauwelle gönnen. Also viele, viele Möglichkeiten. Und für zu Hause natürlich das Rezept vom Koch Schwabe, was jetzt jeder nachmachen kann.
Also man kann sich immer entscheiden, gehe ich wandern 5 Stunden oder backe ich eine Torte. Oder der eine macht das und der andere das und dann freut man sich gemeinsam über die Torte nachher.
Oder erst das und dann das.
Ja. Dann ist der Tag gelaufen.
Ja, was im Sinne des Wortes.
Genau.
Ja, super, dann sagen wir vielen Dank für das Rezept und hoffentlich bis bald und nicht erst in 8 Monaten.
Ja, und ich bedanke mich für den super Wandertipp. Meint ihr, das ist auch was für die Kinder?
Das ist eine sehr abwechslungsreiche Wanderung. Viele Aussichtspunkte hat man. Einkehrmöglichkeiten gibt es ein paar. Am Wasser kommt man vorbei. Also ich denke, das ist für Kinder auf jeden Fall geeignet.
Wenn die halt Lust haben, 14 Kilometer zu laufen und ganz paar Höhenmeter unter die Füße zu bringen, auf jeden Fall. Alternativ gibt es dann noch 5 andere Donauwellen, die auch ein bisschen kürzer sind, zum Beispiel an der Donauversinkung. Da ist ja auch ein ganz spannendes Naturphänomen, wenn die Donau dann auf einmal verschwindet und gar keine Wellen mehr macht. Oder auf dem alten Schäferweg in Franks Heimatregion. Also gibt einige, die man da ausprobieren kann.
Ich sehe schon, die Ausflugszielliste wird immer länger.
Der Sommer liegt ja vor uns.
Ja, stimmt. Da freuen wir uns jetzt alle drauf.
Also dann sagen wir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.